Cool, habt ihr nochmal einen Applaus für die Band? Irgendwie. Die sind immer der Hammer, aber irgendwie heute Morgen hatte das echt Power. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe nicht erwartet, Gott so tief zu begegnen im Lobpreis. Und das tut so gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber es ist immer eine Entscheidung, die wir treffen, da reinzugehen. Oft zitiert hier Psalm 100, wir betreten den Tempel mit Lobpreis und Dank. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Vielen Dank. Jetzt habe ich sogar nicht nur das lebendige Wasser, sondern Wasser hier. Schlechter Pastoren-Dad-Joke. Hey, so gut, was für eine Ehre, heute Morgen am ersten Sonntag des Jahres hier predigen zu dürfen. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, weil der Anfang des Jahres ist besonders. Ne, wer sagte so schön, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ne, man hat eine Erwartung, man weiß, ey, da sind noch Tage, Wochen, Monate vor uns in diesem Jahr, wo wir was bewegen können, wo wir Schritte gehen können, wo wir Dinge erleben können. Ne, immer wenn noch viel Zeit ist, dann sind die Möglichkeiten auch groß. Und ich möchte dir sagen, ich möchte dich ermutigen, in dieses Jahr nicht so reinzustolpern, so ups, plötzlich ist März und dann ist wieder Sommer und ist schon wieder Weihnachten. Ich habe darüber gesprochen zu Weihnachten, sondern dass du das Jahr mit der Entscheidung triffst, Jesus, ich möchte das auf die Grundlage stellen, dass du mein Herr bist, dass du mein Retter bist, dass du mir das Wasser gibst, was ich brauche, was meinen Durst wirklich stillt. Dass du mir das gibst, was meinen Hunger wirklich stillt, das, wonach ich so verzweifelt, hoffnungsvoll oder sorgenvoll suche. Jesus, du bist der, der das stillt. Und wisst ihr, das ist ein bisschen wie auch richtige Ernährung. Wenn du dich jahrelang, monatelang richtig mies ernährst, immer nur zu McDonald's und solche Sachen, dann entwickelst du auch ein Bedürfnis nach solchem Essen. Ne? Dann denkt man, oh jetzt, so einen coolen Double Chili Cheese. Das Bedürfnis habe ich auch manchmal, gut. Aber, ne, Und man hat gar nicht das Bedürfnis nach gesundem Essen. Gemüse, Salat. Salat ist auch so anstrengend herzustellen. Und das irgendwie macht das noch nicht mal satt. Und was auch, keine Ahnung. Das Ding ist aber, wenn du anfängst, dich besser zu ernähren, dann bekommst du irgendwann auch ein Bedürfnis danach, dich besser zu ernähren. Dann merkst du, boah, das tut meinem Körper gut. Das sättigt mich ganz, ganz anders. Das erfüllt mich ganz anders. Und plötzlich denkt man so, den Junkfood-Fraß, den man vorgestern hatte, ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte mich gut ernähren. Aber hey, genauso ist es auch mit deiner Seele. Weißt du was? Du hast nicht eine Seele, du bist eine Seele. Du bist eine lebendige Seele und deine Seele hat Hunger, deine Seele hat Durst. Und es macht einen Unterschied, womit du deine Seele fütterst. Und am Anfang schmeckt dir das nicht. Weil das Fastfood, was du dir sonst reinziehst, das ist erstmal für den ersten Moment fühlt sich so viel besser an. Aber hey, je mehr du deine Seele fütterst mit dem Guten, mit dem Frischen, mit dem, was Gott für dich hat, umso mehr wird deine Seele gesund. Und du bekommst ein Bedürfnis danach. Wer ist losgegangen dieses Jahr, hat gesagt, yes, Fastenzeit geht los, Hammer, endlich mal kein Kaffee mehr. Ich nicht. Endlich mal kein Naschi mehr, keine Schokolade. Warum verteilen wir eigentlich am ersten Sonntag der Fastenzeit Schokolade? Wer hat sich das überlegt, fällt mir gerade ein. Was ist das für eine inkonsequente Kirche hier? Okay, egal. Dann musst du warten bis zum 28., bis du die isst, okay? Aber hey, es macht einen Unterschied, womit du deine Seele fütterst. Und wir nehmen uns immer Zeit in diesen 21 Tagen, uns jeden Morgen um 6 Uhr zu treffen. Und ich finde das so cool, so die ersten Male, 6 Uhr morgens, sitzen noch Leute da und du siehst, ey, die haben ihre Haare gemacht. Die haben sich angezogen, die haben sich geschminkt vielleicht sogar. Die haben das Licht richtig gemacht. Ne? Aber ganz ehrlich, nach ein paar Tagen sitzen alle so ganz ehrlich da. Und es ist irgendwie, das hat was Verletzliches, oder? Sich so früh am Morgen anderen zu zeigen. Ne? Kannst ja auch Filter ausmachen bei Zoom, dann siehst du noch breiter aus dem Gesicht oder was auch immer dich stresst. Aber das hat was, ganz ehrlich zusammenzukommen. Sagen, hey, wir fangen diesen Tag an, indem wir zusammen Gottes Gegenwart suchen. Und der Fokus in diesem Jahr ist Gott. Voll überraschend, ne? Aber weißt du, Gott stellt sich uns vor in drei Personen. Wir haben Gott Vater, wir haben Gott den Sohn, Wir haben Gott, den Heiligen Geist. Und wir wollen in jeder Woche so ein bisschen den Fokus auf eine Person der Gottheit nehmen. Und wir fangen an mit dem Vater. Ich habe die Message zu Ende letzten Jahres von Pastor Steve absolut geliebt. Was ist das für ein unfassbarer Mensch? Was hat der für ein Herz? Und wie wichtig ist seine Stimme über die Jahre in dieser Kirche gewesen? Und er stellt sich dahin und spricht darüber, er ist an der Zeit, sein Licht leuchten zu lassen. Und ich merke, etwas in mir springt darauf an und sagt, ja, es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit noch mehr, dass wir unser Licht leuchten lassen, weil es braucht Orte der Hoffnung. Es braucht Orte, wo Menschen Hoffnung bekommen. Und Kirche ist der Ort, wo du die ultimative Hoffnung bekommen kannst, wo du Rettung erfahren kannst. Er hat Matthäus 5, die Verse 13 bis 16 zitiert. Das möchte ich dir mal kurz vorlesen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe mir das in der Vorbereitung nochmal angeschaut und dachte, ey, das ist mir mal wieder so ganz neu bewusst geworden, dass eine Verbindung zwischen, dass wir unser Licht leuchten lassen und einem Fokus auf Gott als Vater. Du bist berufen zu leuchten. Wir sind alle berufen, Salz zu sein. Das ist so ein Bild dafür. Salz ist ja etwas, das siehst du nicht. In dem Moment, wo du das in die Suppe schüttest, siehst du das Salz nicht, aber du kannst es schmecken. Salz macht so einen unfassbaren Unterschied im Essen. Ich liebe es zu kochen. Ne? Und Salz ist der Hammer. Zu viel Salz ist auch ätzend. Ne? Das ist, wenn die Kirche nur so für sich rumkluckt, ne? Dann ist das so ein, irgendwie eine Salzschachtel, die in deiner Schublade steht, die ist schon auf seit einiger Zeit. Dann sind so Klumpen drin. Da musst du aber ein bisschen Reis rein. Ne? Aber du bist berufen, Salz zu sein. Auf deiner Arbeitsstelle sollst du einen Unterschied im Geschmack machen, in der Atmosphäre dort. In deiner Familie, in deinem Freundeskreis, wo auch immer dein Leben stattfindet, da bist du berufen, Salz zu sein. Aber mehr als das, sagt Gott, ihr sollt euer Licht leuchten lassen, damit die Menschen den Vater im Himmel preisen. Hey, sehr gut, vielen Dank. Special Effects am ersten Tag, Sonntag des Jahres. Und vielleicht bist du schon länger Christ und du sagst, ja, Gott ist unser Vater, das habe ich doch schon gehört. Das ist irgendwie so, das ist Grundschule-Glauben, oder? Gott ist unser Vater. Aber weißt du eigentlich, dass diese Message, die eine der wichtigsten Botschaften von Jesus war, als er auf dieser Erde war, dass Gott sein Vater ist, das war revolutionär für die Juden damals. Das haben die noch nie so in der Form gehört. Wenn du mal einfach durchschaust, die gesamte Bibel, wie oft Gott als Vater adressiert wird, und zwar nicht als Vater der Nation, Vater des Volkes, sondern als mein Vater. Im Alten Testament findest du, glaube ich, 3 oder 4 Stellen. Im Neuen Testament sind das Hunderte. Jesus macht immer wieder deutlich, dass das Wichtigste, was er tun kann, ist es, den Menschen zu zeigen, wie der Vater ist. Jesus' vorgelebte Vaterbeziehung war einzigartig in der Geschichte der Juden. An einer Stelle sagt er, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. In Johannes 14, ab Vers 8, da fragt ihn einer der Jünger, Philippus. Sprich zu ihm, Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Das heißt, da ist so eine Wechselwirkung drin. Wir können von Jesus auf den Vater schließen und wir können vom Vater auf Jesus schließen. Es gibt Leute, die sagen, boah, mit Jesus, der ist der Hammer. Wir sind beste Buddies. Er ist in meinem Leben, der Heilige Geist ist auch da, ist der Hammer. Aber so, Gott, Vater, ich weiß nicht genau, wie ich das finden soll. Ich weiß nicht genau, ob ich dazu connecten kann. Und manche Leute haben gute Gründe, weil vielleicht das Bild des Vaters kein gutes ist. Und man sagt, ey, ich liebe Jesus so sehr. Er hat so viel getan in meinem Leben. Ich möchte nicht mal dieses Bild des Vaters auf ihn legen.
Weißt du, Jesus wusste all das, auch damals schon. Und trotzdem hat er gesagt, das Wichtigste für euch ist es, den Vater in mir zu sehen. Mein erster Punkt ist ganz simpel. Mein erster Punkt heißt Back to Basics. 21 Tage Fasten und Gebet bedeutet immer wieder zurück zu den Grundlagen zu gehen. Ich habe die letzten Jahre mal Daniel-Fasten gemacht. Das heißt übrigens nicht David-Fasten, Christoph, aber ist okay. Wir haben dich lieb. Haben wir mal Daniel-Fasten gemacht. Das kommt aus dem Alten Testament. Daniel ist ein Prophet, wird entführt ins Exil nach Babylon und entscheidet, sagt zu dem, die sich da sozusagen um die besonders wertvollen Gefangenen kümmert, sagt, hey, wir wollen nicht das Essen, was der König uns geben möchte, essen, weil es gegen unsere Speisevorschriften verstößt. Gib uns doch bitte ganz einfaches Essen. Einfach nur Gemüse, keine Genussmittel und so weiter und so fort. Und nach einiger Zeit sind diese jüdischen Gefangenen, die eben darauf verzichtet haben, viel stärker als alle anderen. Und daraus haben Leute so ein bisschen gesagt, ey, das ist eine Form des Fastens. Und das ist total cool. Ich merke, das ist auch herausfordernd. Ne? Kein Kaffee. Ich lieb alles, was gut schmeckt. Ich bin ehrlich. Schockierend, oder? Ich liebe leckere Sachen. Ich liebe Bier und Wein und Kaffee und Fleisch und was man da, ne? Und zu sagen, ey, ich verzichte mal auf all diese Dinge und ich reduziere das auf was ganz Grundlegendes, damit Raum entsteht, den Gott füllen kann. Das ist ein Schritt des Gehorsams. In der Bibel ist Gehorsam immer ganz eng mit Segen verbunden. Da geht es nicht um Religion, ich mache was für Gott und dann tut er was für mich, sondern zu sagen, Gott, ich folge dir, ich bin gehorsam, das schafft einen Raum des Segens in meinem Leben. Und ich habe drüber nachgedacht, was ist glaubensmäßig ein absolutes Basic? Und ich habe mal durchgeschaut durch die Message, die Jesus hat. Er hat viel über Beziehung zwischen Menschen gesprochen, er hat darüber gesprochen, das Himmelreich Gottes, wie das aussieht, er hat über Geld gesprochen, aber hat ganz, ganz viel über den Vater gesprochen. Immer wieder bringt er es dahin zurück. Und das ist mein Wunsch in dieser Zeit, dass du zurückkommst zum Vater, vielleicht neu zum Vater kommst, dass du sagst, ich beginne das Jahr damit, mich aufzumachen zum Haus meines Vaters. Und am Anfang schmeckt das vielleicht noch nicht ganz so. Man denkt an all die schönen Sachen, die man zurückgelassen hat oder wo man das Gefühl hat, auf die muss ich vielleicht verzichten. Aber weißt du, je mehr du davon deiner Seele gibst, umso mehr wird Leben entstehen. Umso mehr wird ein Bedürfnis, eine Sehnsucht danach, sich mit dem Guten zu füttern, entstehen. Eine Sache, die ich schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist, und das ist vielleicht das Herausforderndste an dem gesamten Thema, ist, dass mein leiblicher Vater oder die Vaterfigur in meinem Leben mein Bild von Gott als Vater prägt. Und das ist manchmal nicht leicht. Ich weiß nicht, wie dein Vater war, wie dein Vater ist. Ich habe einen tollen Vater. Ist der perfekt? Nein, überhaupt nicht. Bin Vater, bin ich perfekt? Nein. Es gibt Dinge, die muss man sich dann manchmal anschauen. Vielleicht war dein Vater distanziert. Vielleicht auch ganz nah. Vielleicht zu nah. Vielleicht war da viel Wut da. Viel Bitterkeit, viel Enttäuschung. Vielleicht war da aber auch nicht nur Schutz und Versorgung da, sondern Kontrolle. Und du musst erst mal lernen, was ist eigentlich ein guter Vater? Das wichtigste Gleichnis, was Jesus über den Vater im Himmel, über seinen Vater mit den Menschen teilt, die ihm zuhören, steht in Lukas 15. Das wird grundsätzlich, wird dem der Titel gegeben, der verlorene Sohn. Aber das ist eigentlich kein guter Titel, wenn man sich den Text anschaut. Weil erstmal gibt es nicht nur einen Sohn, der verloren ist, es gibt zwei Söhne, die verloren sind. Viel besser wäre es, wenn es einfach nur das Gleichnis des Vaters ist. Okay, ich lese euch das mal vor. Lukas 15, Abvers 11. Und Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben, er fing an zu hungern. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging der Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und ich habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein, hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. So ein unfassbar kraftvolles Gleichnis. Sogar jetzt, 2000 Jahre später, ist es kraftvoll und man kann empfinden, was da für eine Spannung, für einfach für Geschichte stattfindet in dieser Familie zwischen dem Vater und seinen Söhnen. Und weißt du, die Leute, die das damals gehört haben zu Jesus' Zeit, für die war das noch so viel unfassbar krasser. Ne, wir lesen so: Ja, der Jüngere sagte zu seinem Vater: Gib mir mein Erbteil und ich ziehe von dann. Ich habe mal über einen Bibelgeschichtsforscher gelesen, der hat gesagt: Hey, das, was der da tut, im Grunde genommen hat sich Jesus einmal überlegt, was ist das Widerwärtigste, was ein Sohn seinem Vater in der Kultur hätte antun können. Und er sagte, es wäre vielleicht vergleichbar damit, auf einer Feier, auf der dein Vater geehrt wird für seine Lebensverdienste, sagen, ich möchte eine Rede halten, deinen Vater nach vorne bitten, ihm ins Gesicht zu spucken und zu sagen, ich hasse dich, ich hasse alles, wofür du stehst. Er sagte, das wäre vielleicht vergleichbar mit, wie missachtend, wie widerlich das für die damals ist in der Kultur, welche Rolle der Vater auch trug und welche Rolle die Söhne trugen. Jesus schockiert seine Zuhörer damit. Die hören das sagen: Was? Geht gar nicht. Man könnte sogar, würde ich sagen, nach jüdischen Gesetzen guten Fall legen dafür, dass der gesteinigt werden müsste. Na, wer seine Eltern so missachtet. Also Jesus präsentiert diesen jüngeren Bruder im maximal negativen Licht. Und dann bleibt es ja nicht mehr dabei. Es ist nicht mal so, dass er irgendwie, ich will mein eigenes Ding machen und startet irgendwie sein eigenes Business und ist erfolgreich oder bewegt richtig was und sagt, haha, ich hab's euch gezeigt, obwohl ich der Jüngere bin, bin ich der Coolere. Oder, keine Ahnung, das hat überhaupt keine positive Wendung. Jesus haut immer noch einen drauf. Er geht in ein fremdes Land, er verlässt sein Volk. Auch das ist wieder, wie unsympathisch kannst du jemanden machen? Er verlässt alles, was für die Leute wichtig ist. Dann geht's noch einen drauf. Er verprasst sein Geld mit Huren. Das ist so, hey, ich pack noch einen oben drauf. Ihr müsst so richtig verstehen, dass dieser Typ, den kannst du nicht mögen. Keine Chance, egal von welchem Winkel du den betrachtest. Der Typ ist so abgrundtief daneben. Weil wir haben so ein Bild, ah, der arme, verlorene Sohn und dann sitzt er da und erinnert sich und kehrt zurück. Nein, Jesus möchte ganz klar machen, dieser Typ, an dem ist aber auch wirklich nichts Gutes. Und dann packt er noch einen oben drauf. Vielleicht weißt du das nicht, aber die unglaublich unreinsten Tiere für einen Juden sind Schweine. Es ist verboten, dass sie Schweinefleisch essen. Das dürfen sie nicht mal anfassen, das dürfen sie nicht mal berühren. Und dann hütet er auch noch Schweine. Es geht noch einen oben drauf. Den Leuten ist schlecht geworden beim Zuhören. Und dann will er sogar dasselbe fressen, was die Schweine fressen, weil er so hungrig ist. Und eigentlich wartet man nur darauf, dass endlich dieser Typ, dass Gottes Strafe ihn trifft. Eigentlich sind da alle und sagen, hey, come on. Und jetzt, Jesus, wie geht das Gleichnis weiter? Jetzt muss er maximal glorreich vernichtet werden. Und dann wird gezeigt. Aber nein, was passiert? Er kehrt zurück zum Vater. Und er überlegt sich eine gute Story. Sagt, Vater, ich bin es nicht wert. Ich komme hier nicht mehr als dein Sohn, ich komme als Knecht. Lass mich für dich arbeiten. Weil selbst dein Knecht zu sein ist besser, als da zu sein, wo ich war. Aber was die Menschen am meisten schockiert, ist die Reaktion des Vaters. Er wartet auf seinen Sohn. Er hält Ausschau nach seinem Sohn. Er hofft auf seinen Sohn. Er sehnt sich danach, dass er nach Hause zurückkehrt. Und es ist nicht der Sohn, der auf den Vater zugeht, es ist der Vater, der auf den Sohn zugeht. Der ihn umarmt, der ihn küsst in seinem Zustand. Der ihn nach Hause holt, der ihn wiederherstellt. Der sagt, ey, ich gebe dir, ich mach dich nicht ein bisschen sauber, hey, ich stell dich ganz neu wieder her. Das beste Gewand ziehe ich dir an. Und dann steht da und er gab ihm einen Ring. Auch das hören wir so sagen, ja voll nice, hat er einen Ring. Nee, der Ring steht für die Autorität des Vaters. Das war ne, so ein Vater, dem wird wahrscheinlich während Länderei gehört haben, Viehherden, der hatte Einfluss, der hatte Macht. Und wer diesen Ring besaß, ich habe gerade keinen Ring an, weil das immer so klackert am Mikrofon, aber wer diesen Ring besaß, der konnte mit diesem Siegelring Geschäfte im Namen des Vaters tätigen. Das heißt, der Vater sagt nicht nur, ich stell dich wieder her, ich mach dich wieder vor aller Welt zu meinem Sohn, ich gebe dir auch noch ich gebe dir all mein Vertrauen. Du hast mein Vertrauen komplett, maximal missachtet. Du hast mir ins Gesicht gespuckt, du hast mich verraten, du hast alles verraten, wofür ich stehe. Und ich schenke dir 100%iges Vertrauen. Und sie feiern ein Fest. Was ich faszinierend finde an der Geschichte ist, dass der Vater, und Jesus erzählt diese Geschichte, um den Menschen, um dir, um uns zu zeigen, wie Gott ist, dass der Vater seinen Söhnen Freiheit gibt. Er gibt ihnen Freiheit. Er gibt ihnen die Entscheidung, sich komplett gegen ihn zu stellen. Was Jesus sagen möchte, ist, dass wirklich im Kern seines Wesens ist Gott Liebe. Weil Liebe immer Freiheit braucht. Liebe ist nicht eingefordert, Liebe wird nicht kontrolliert, sondern Liebe wird gegeben. Und der Vater gibt. Der Vater gibt seinen Sohn. Selbst als der, die mit Abstand schlechteste Entscheidung seines Lebens trifft, gibt der Vater. Wenn du das allein mitnimmst, heute rausgesagt, ich habe einen Vater im Himmel, der gibt, der nimmt nicht, der fordert nicht, Er verlangt nicht. Der verurteilt nicht. Der Vater gibt. Die Entscheidungen der Söhne beeinflussen nicht seine Liebe zu den Söhnen. Weil beide entscheiden sich gegen den Vater. Ich musste so drüber nachdenken, irgendwie, das ist so ein, die stehen so für auch zwei Strömungen, die wir haben, die wir immer wieder haben. Das eine ist dieses maximale Freiheit. Wir müssen alles Etablierte irgendwie auflösen. Wir müssen alles, gegen alles rebellieren. Alles, was vorher da war, das muss durch was Neues ersetzt werden. Hey, anderswo ist es besser als hier. Und irgendwie hält mich die Macht, der die Macht hat, der das Geld hat, das hält mich davon ab. Ich will mir holen, was meins ist. Das ist auf der einen Seite so maximales, das maximal Liberale vielleicht, wenn wir es mal politisch angucken. Und auf der anderen Seite haben wir so dieses religiös-konservative, der sagt, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe mich immer an alles gehalten von dem, was ich dachte, was du von mir willst. Und jetzt lässt du diesen Verräter wieder rein, gibst ihm dasselbe Vertrauen, was du mir schenkst. Und das ist eben so auf der anderen Seite. Das. Ich finde es so interessant, dass er das tut und nicht ins Haus kommen will, wo der Vater ist. Und manchmal, ich habe so viele Gespräche auch mit Leuten, die wünschen sich manchmal, Mann, Kirche sollte mehr Stellung beziehen zu diesem oder jenem oder dem da und was weiß ich. Aber hey, Kirche ist der Ort, wo wir Leute rufen ins Haus des Vaters, wo in der Begegnung mit dem Vater Dinge wiederhergestellt werden, wo ein Raum ist, wo die beiden Söhne wieder an einem Tisch sitzen, wo ein Ort ist, wo das, was verloren gegangen ist, wiederhergestellt wird. Aber dazu musst du reingehen in das Haus des Vaters. Musst du zulassen, musst du die Spannung zulassen, die das auch darstellt. Es wäre so schön, einfache Lösung zu haben, oder? Der hat Schuld. Nein, der hat Schuld. Der ist doof. Nein, der ist doof. Wir sollten alles so machen. Nein, wir sollten alles so machen. Nee. Jesus sagt, komm zum Vater. Ich bin hier, um euch zu zeigen, wie der ist. Und alles andere geht von dort aus. Ich finde es auch interessant, der Vater kommt nicht mit Lösungsvorschlägen sofort. Jetzt das und das und so. Nein, der Vater lädt ein zur Gemeinschaft an seinem Tisch. Ein zweiter Punkt heißt, erinnere dich an den Vater. Vielleicht sind wir in einer Zeit gerade, wo es wichtig ist, sich an den Vater zu erinnern. Ein Vater, der gibt. Ein Vater, der wiederherstellt. Zu wissen, dass es einen Ort gibt, dass es ein Haus gibt, ein Haus des Vaters. Wo weder mein abgrundtiefes Versagen noch mein Stolz und meine Besserwisserei irgendeinen Raum haben. Sondern es ist das Haus des Vaters. Ich habe mich gefragt, was hält die Söhne davon ab, den Vater zu erkennen. Das eine sind die eigenen Bedürfnisse. Ich will, ich brauche. Wenn ich das nicht bekomme, ich muss das haben. Wenn ich das nicht erreiche, wenn ich das nicht bekomme, wenn das nicht Teil meines Lebens wird, ich hole mir, was meins ist. Eine absolute Opferhaltung steckt dahinter. Der jüngere Sohn, der sagt, gib mir mein Erbteil, wenn ich schon nicht das Doppelte bekomme. Weil die ältesten Söhne haben das Doppelte bekommen damals. Warum? Weil die Verantwortung hatten, die gesamte Familie zu versorgen. Und der Jüngere, merkst du, der war, hey, das ist nicht, das Leben ist nicht fair. Ich habe nicht meinen Anteil bekommen. Ich will meins haben. Und ist bereit dafür, sogar die Beziehung zu seinem Vater zu opfern. Das hat ihn erstmal davon abgehalten. Aber genauso auch die Opferhaltung des älteren Sohnes. Ich habe doch immer alles richtig gemacht. Ich arbeite so hart. Warum siehst du das nicht? Du hast mir nicht einmal, mir und meinen Freunden, das gegeben, was wir brauchten, dass wir eine gute Zeit haben. Hast du gefragt? Oder war diese Haltung für dich die bequemere Haltung? Zu wissen, ich bin besser. Ich bin besser als der. Das war der Stolz, der ihn davon abgehalten hat. Und was ich auch interessant finde, ist, dass beide Söhne haben ihre Annahmen davon gehabt, wie der Vater ist, passend zu ihren Ängsten, zu ihren Sehnsüchten, zu ihrem Stolz. Der Vater war das, was der Vater für sie sein musste. Entweder ein Unterdrücker, der mir nicht die Freiheit gibt, nicht das, was mir zusteht, oder ein harter, kontrollierender Herr, wo ich alles richtig machen muss, gefälligst alles richtig machen muss, weil sonst darf ich hier nicht sein oder was auch immer. Ich habe mich gefragt, welche Annahmen habe ich vielleicht über den Vater? Gefährliche Frage, ne? Was ist für mich bequemer, wo ich Gott mit auf Abstand halte? Wo ich nicht zulasse, dass er ganz nah dran darf? Vielleicht will ich gar keinen Vater, der nah ist. Oder vielleicht darf der auch nur lieb sein. Nur so ein kuscheliger Teddybär-Papa. Der aber auch nie was bei mir in Frage stellt. Keine Ahnung. Was sind meine Annahmen über Gott, die mich davon abhalten, Gott zu erfahren? Weil der Vater sagt was Interessantes zum ältesten Sohn hier. Er sagt, alles, was meines, ist doch auch dein. Und weißt du, wenn ich das mal auf Kirche runterbreche, dann ist der ältere Sohn der, der immer treu am Start ist. Der hat jeden Sonntag um 8 mit aufgebaut. Ne? Und er war immer da und so weiter. Aber irgendwie hat er trotzdem verpasst, aus der Fülle zu leben, die Gott für ihn hat. Alles, was meines, ist doch auch dein. Gott, ich möchte dich erkennen, wie du bist. Weißt du, wenn wir unser Licht leuchten lassen sollen, ne? Licht braucht eine Energiequelle. Braucht eine Quelle, aus der es gespeist wird, dann brauchen wir diesen Zugang zum Vater, der uns nicht nur Zugang zu dem gibt, wer er ist, sondern auch zu allem, was er hat. Alles, was meines, ist dein. Was gilt es zu tun? Ein dritter Punkt. Heißt, mach dich auf den Weg nach Hause. Egal, wo du bist, ob du vielleicht direkt vor dem Haus auf dem Feld stehst, aber keinen Bock hast, reinzugehen, oder du vielleicht ganz, ganz weit davon weg bist. Der Vater ruft dich auf, nach Hause zu kommen. Weißt du, zu Hause, das steht für einen Ort von Identität. Hier bist du Sohn. Nirgendwo sonst bist du Sohn, aber hier im Zuhause, da bist du Sohn. Ich finde es aber so lustig, wenn man kleine Kids hat und man ist denn bei Opa, also bei meinem Papa, und man sagt, hey Papa, und die Kids sagen, das ist doch Opa. Nee, ist mein Papa. Es gibt diesen einen Ort, wo ich Sohn bin, da wo mein Vater ist. Es gibt einen Ort, wo ich Sohn oder Tochter bin, ist da wo mein Vater ist. Zu Hause ist nicht nur ein Ort der Identität, sondern ist ein Ort der Bestimmung und der Berufung. Dein Erbe liegt hier. Römer 8, Vers 14 heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Erbe steht für Bestimmung, für Berufung. Es ist alles im Haus deines Vaters. Nirgendwo sonst. Egal wie weit du wegläufst oder wie nah du dran bist, es ist im Haus des Vaters. Ich habe drüber nachgedacht, wie kehre ich nach Hause zurück? Gerade auch ein bisschen Blick auf die Fastenzeit. Und manchmal ist man gar nicht weit weggerannt. Aber es ist trotzdem an der Zeit, zurückzukehren, nach Hause zurückzukehren. Und der Vater wartet auf dich. Das Erste ist, ungesunde Quellen verlassen. Was sind ungesunde Quellen? Das sind die Quellen, die nie genug heißen. Wo es nie ausreicht, wo es nie genug ist. Wo man immer mehr von braucht, um sich okay zu fühlen. Das ist ein Zitat, das habe ich, glaube ich, schon mal gebracht, aber J.D. Rockefeller, einer der reichsten Menschen zu einem Zeitpunkt der Welt, wurde mal gefragt, Herr Rockefeller, wie viel Geld ist genug? Und er sagte, noch $1 mehr. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Oder was auch immer du für das Geld vielleicht einsetzen möchtest. Das Zweite ist es, meine eigene Schuld anzuerkennen. Was die beiden davon abhält, ist ihre verdrehte Sicht auf Gott. Aus der sie sich alles erklärt haben, alles rechtfertigt haben. Zu sagen, ey, Gott, wenn da eine verdrehte Sicht auf dich ist, dann bekenne ich, möchte ich das bekennen, möchte ich, dass du das veränderst. Und zu dem Punkt, die eigene Schuld anerkennen, gehört auch das Umkehren. Es ist das Buße zu tun. Ne? Umkehren, das griechische Wort Metanoia heißt umdenken oder umkehren. Nicht um 360 Grad, sondern um 180 Grad. Sonst drehen wir uns nur im Kreis. Umzukehren, zurückzukehren, sich auf den Weg zu machen. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, die Reise von dem jüngeren Sohn nach Hause. Was muss das gewesen sein? Der hat darüber nachgedacht. Wie wird es wohl sein, wenn ich nach Hause komme? Den Hass, die Verachtung, die ich da erleben werde wahrscheinlich. Ich habe es nicht verdient, ich habe es verbockt, ich bin wirklich schuld. Aber er klammert sich daran, dass wenigstens die Tagelöhner es noch besser haben und hofft auf Gnade seines Vaters. Und er denkt darüber nach und er macht sich auf den Weg nach Hause und er kommt immer näher. Und dann kommt der Vater auf ihn zu. Also ungesunde Quellen verlassen, eigene Schuld anerkennen, umkehren. Und dann in der Begegnung des Vaters bekommt er neue Kleidung, neue Autorität. Und der Vater lädt ihn ein zu feiern. Weißt du, die neue Kleidung, wir lesen auch im Neuen Testament, dass wir den alten Menschen ausziehen sollen und den neuen Menschen anziehen sollen. Das ist die Vergebung und Wiederherstellung. Dadurch, dass Jesus am Kreuz all das, all die Sünde, die ich trage, all das, was mich trennt von Gott, all das Verdrehte, all das Kranke, all den Schmerz, dass er das am Kreuz getragen hat und ich wieder neu einen neuen Menschen anziehen darf. Aber nicht nur das, er gibt uns auch den Siegelring, er gibt uns Autorität. Ich liebe diesen Song, ich spreche den Namen Jesus, überall das Dunkle. Ich rufe das von den Bergen, ich rufe das in der Stadt. Ich spreche es über meine Familie aus, über meinen Kindern. Jesu Name ist größer und stärker. Wir bekommen die Autorität zurück. Und dann feiern sie ein Fest. Und ich möchte dir was sagen, Jesus, ich glaube nochmal zurück, der Vater lädt einen zum Feiern und Jesus platziert das da. Er hätte ja auch sagen können, der Vater nimmt ihn wieder auf und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Nee, sie feiern ein Fest, sie feiern ein ganz besonderes Fest. Dieses gemästete Kalb, das wurde eigentlich aufgespart für ein großes Ereignis im Jahr, für das Wichtigste. Und er nimmt es. Er stellt nicht mal irgendeine Frage. Wo warst du? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Bereust du es? Hast du es dir jetzt anders überlegt? Ne? Kannst du das sehen bei mir? Nein, er sagt, wir feiern. Und er lädt ein zu feiern. Und auch der ältere Sohn, der will nicht feiern. Jetzt ist doch nicht Zeit zu feiern. Jetzt ist Zeit für Rache vielleicht. Oder für Gerechtigkeit, dass die Dinge wieder gerade gezogen. Nein, es ist Zeit zu feiern. Und ich glaube, eins der größten Geschenke, die wir in dieser Zeit einer Welt machen können, die voller Schmerzen ist, die voller Unsicherheit ist, die voller Angst ist, voller Sorge ist, voller Wut, einzuladen, ins Haus des Vaters zu kommen und zu feiern. kann dir sagen, Jesus erzählt dir hier nicht, aber die beiden Brüder, ich bin mir sicher, der Ältere ist auch irgendwann reingekommen. Hat vielleicht erst da wütend gesessen und leckeres Steak gekaut und einen Schluck Wein genommen und vielleicht haben sie sich sogar geprügelt, wie in dem Film, über den Paul gepredigt hat, in unseren Filmpredigten. Aber irgendwann sind die sich wieder näher gekommen, haben wieder gefeiert zusammen. Weißt du was? Natürlich muss über all das gesprochen werden. Natürlich muss das angeschaut werden, was krank war, was schiefgelaufen ist, was kaputt gegangen ist, was wieder ganz bewusst neu wiederhergestellt wurde. Es muss darüber gesprochen werden, wie konnte es so weit kommen. Aber erst nachdem man wieder zusammen gefeiert hat und eine gewisse Leichtigkeit da ist. Es gibt so einen Begriff aus der systemischen Beratung, das nennt sich Spielfreude. Oder man kann das mit spielerischem Ansatz beschreiben. Und da heißt es, hey, wir denken manchmal, ernste Probleme mussten mit richtiger Ernsthaftigkeit gelöst werden. Wir müssen so richtig ernst und wütend und angestrengt sein. Aber eigentlich ist es viel kraftvoller, das etwas spielerisch anzugehen. Ein schwieriges Thema mit Leichtigkeit anzugehen. Einen Raum zu schaffen, in dem das möglich ist. Und das ist nicht abgefahren, dass der Vater dich in diesen Raum einlädt. Dass er sagt, es ist Zeit zu spielen. Es ist Zeit zu feiern. Es ist Zeit, gut zu essen. Komm wieder rein. Ich bin nicht wütend. Ich möchte dir sagen, Gott ist nicht wütend auf dich. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Gott liebt dich so sehr. Gott ist ein Vater, der dich einlädt. Komm wieder nach Hause. Es wird alles wieder gut, wenn du nach Hause kommst. Ich möchte gern gleich mit euch das Abendmahl feiern. Nein, Jesus hat das Abendmahl seinen Jüngern mitgegeben, hat gesagt, ey, wenn ihr zusammenkommt, dann feiert ihr das Abendmahl zusammen. Ihr setzt euch an einen Tisch, egal ob reich oder arm oder wichtig oder nicht wichtig oder Jude oder nicht. Ihr setzt euch an einen Tisch und ihr teilt das Brot miteinander. Ihr teilt den Wein miteinander. Vor allem anderen setzt ihr euch zusammen an einen Tisch. Und vielleicht sagst du, es ist nicht möglich. So viel kaputt gegangen, da ist so viel Wut, da ist so viel Hass da. Ich bin so enttäuscht von mir. Und Jesus sagt, ja, und deswegen ist das Brot, was ihr teilt, das ist mein Leib. Den ich dafür gebe, dass das wieder möglich ist. Den Wein, den ihr teilt, das ist der Bund, den ich mit euch schließe. Ich habe das erzählt, ein Bund ist nicht ein Vertrag. Ein Bund ist etwas, wo eine Seite sagt, dazu verpflichte ich mich. Das ist komplett bei mir. Und Jesus sagte, ich gehe einen neuen Bund mit euch ein. Den schließen wir in meinem Blut. Und das Abendmahl wird das schon verteilt. Ihr könnt loslegen. Wir machen das heute so, dass wir es verteilen. Ich möchte einfach, dass du am Platz bist, das Moment für dich hast. Und genau, da wird was durch die Reihen gegeben. Reicht das bitte weiter, nehmt euch was. Meldet euch fürs Willkommensteam, die brauchen noch Leute. Richtig cool. Und weißt du, das Abendmahl ist so besonders. Da kann man so viel geistlich drin entdecken. Aber ich möchte heute das Abendmahl auf eine Sache ganz simpel runterbrechen. Dass du heute die Entscheidung triffst, zurück ins Haus zu kehren. Zurück ins Haus des Vaters. Dass du diese Einladung annimmst. Und ich weiß nicht, wo du herkommst. Ob du irgendwie sagst, ich habe doch immer alles richtig gemacht. Warum erlebe ich das, wie ich es erlebe? Oder vielleicht bist du der sagst, ich bin so tief in diesem Mist drin. Ich schäme mich so sehr für das, was ich getan habe. Herr Jesus sagt, ihr seid alle eingeladen. Ihr seid alle eingeladen. Und er lädt dich ein, das anzunehmen. Sehr cool. Seht ihr, ein Grund, warum du noch mehr Leute hier zum Gottesdienst einladen musst, ist, um die Lücken in den Reihen zu füllen, damit wir die Sachen schneller durchgeben können. Also du kannst entweder Teil des Willkommensteams werden oder kannst mehr Leute mitbringen, weil das hilft. Cool. Sehr gut, wir warten noch einen kurzen Moment und haben die meisten das gleich. Und dann wollen wir das zusammen einnehmen, das Abendmahl. Ich hol mir auch mal was. Ich möchte euch einladen, dass wir dazu aufstehen, wenn dir das möglich ist. Vielleicht die Augen zu schließen und zu sagen, nach einer langen Reise komme ich zu dir zurück, Jesus. Danke, dass es einen Tisch gibt und dass du dich selber gegeben hast für mich. Wenn du das Brot gleich isst, dann nimmst du damit an, das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Nimmst es in dich auf. Sagst damit ganz laut und deutlich, ich kann nicht für meine eigene Gerechtigkeit sorgen. Egal wie, für wie gut ich mich halte. Ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung. Lass uns das Brot einnehmen. Das Gleiche mit dem Wein oder dem Saft, den wir hier haben. Jesus sagt, das ist der neue Bund, geschlossen in meinem Blut. So oft ihr das tut, so oft ihr das feiert, denkt an das, was ich getan habe. Und in seinem Blut ist nicht nur Vergebung und Heilung und Rettung, sondern auch ein Versprechen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Egal wie es um die Welt steht, egal wie es um deine Welt steht, Jesus hat einen Plan und er macht dir ein Versprechen. Er sagt, vertrau mir und du wirst das Reich Gottes erleben. Lass uns den Wein gemeinsam trinken. Jesus, und heute am Anfang unser Fastenzeit am Anfang dieses Jahres, 2024. Mit all dem, was in der Welt brodelt, was in unserer Welt vielleicht abgeht. Jesus, wir treffen die Entscheidung, dieses Jahr in deinem Haus zu verbringen. Deine Liebe anzunehmen, deine Vergebung anzunehmen. Uns selbst in dir anzunehmen. Und wir ehren dich, Vater. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass du voller Liebe bist. Danke, dass du gibst und nicht nimmst. Danke, dass du aufrichtest und nicht niederdrückst. Und vielleicht bist du gerade hier, während alle Augen noch geschlossen sind und du hast dich noch nie auf dem Weg zum Vater gemacht. Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dir vergeben zu lassen, an Jesus zu glauben, eine Entscheidung zu treffen. Und während alle Augen noch geschlossen sind, dann ist das vielleicht dein Morgen heute, wo du diese Entscheidung triffst. Dann darfst du mal ganz kurz deine Hand heben, dass ich weiß, mit wem ich bete. Danke. Vielleicht bist du auch weit weg und du weißt, es gilt, zurückzukehren. Danke, ihr dürft eure Hände wieder runternehmen. Hey, wir machen ganz simples Gebet, das machen wir alle zusammen. Ich bete einmal vor, wir beten das alle laut nach. Aber wenn du hier bist und du weißt, hey, heute ist der Tag, wo diese Entscheidung dran ist, dann bete das. Die Bibel sagt, hey, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet werden. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. An meiner Stelle. Dass mir vergeben ist. Dass ich wiederhergestellt werde. Dass ich dein Kind sein darf. Ich bekenne, ich glaube an dich. Jesus, du bist Gottes Sohn und du bist der Retter. Ich komme nach Hause. Amen. Wenn du bist, wer du bist, lob meine Seele.